Deutschland schickt Kampfpanzer in die Ukraine. Zeigt die Bundesrepublik sicherheitspolitisch endlich Führung? Für Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist die Sache klar. Die Bundesrepublik muss wehrhafter werden, muss international mehr Verantwortung übernehmen, muss führen. Derzeit vor allem zugunsten der Ukraine gegen Russlands Aggression. Diese Botschaft vertritt die FDP-Politikerin als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags. Und sie hat sie gerade in einer Streitschrift untermauert. Guten Tag, Frau Dr. Strack-Zimmermann.
Guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Frau Strack-Zimmermann, das ist jetzt nicht unser erstes Treffen in dieser Woche. Bereits am Montag haben wir gesprochen, und zwar unter dem Eindruck, dass eine deutsche Entscheidung zur Entsendung von Leopard-2-Panzern sich weiterhin verzögern würde. Die Lage hat sich Mitte der Woche geändert. Nun sitzen wir am Freitag wieder hier. Sie haben mich eingeladen in Ihr Büro. Wir sprechen also unter ganz anderen Vorzeichen. Waren Sie erstaunt über die Entscheidung des Bundeskanzlers?
Also Sie sehen in den wenigen Tagen, was für eine Dynamik dahinter steckt. Ich war erleichtert darüber, dass die Bundesregierung jetzt grünes Licht gegeben hat, Leopard 2 in die Ukraine zu verlegen und gleichzeitig den Partnern, die den Leopard 2 in Europa nutzen, diesen auch auszuführen. Das ist ja die Bedingung, er wird ja in Deutschland hergestellt. Insofern war ich erleichtert. Ich war auch erleichtert deswegen, weil ja wenige Tage vorher in Ramstein die Erwartungshaltung sehr groß war, dass eine Botschaft gesendet wird, die eben nicht kam, die auch zu ziemlich großer Diskussion führte, weil natürlich das eine ist, das zu tun, das andere ist, darüber zu sprechen und das dritte ist, es zu erklären, warum man etwas tut oder gegebenenfalls auch nicht tut.
Sie gehörten zu denen, die am stärksten auf Panzerlieferungen, Kampfpanzerlieferungen gedrängt hatten. Und Sie hatten aber auch auf Führung gedrängt. Hat der Kanzler mit dieser Entscheidung nun Führung gezeigt?
Ich glaube, dass ohne jetzt die letzten Monate zu rekapitulieren, das führt auch zu nichts, bin ich der Meinung, dass Führung anders definiert wird, nämlich dahingehend, dass Deutschland auch Vorschläge unterbreitet. Man darf nicht vergessen, dass Deutschland zu den zweitgrößten Unterstützern der Ukraine gehört, humanitär, wirtschaftlich und inzwischen auch mit militärischem Gerät, wenn man sieht, was alles geliefert worden ist. Das ist erheblich. Deutschland hat eine Menge gemacht auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben keine Vorschläge unterbreitet. Wie sieht es aus mit dem Schützenpanzer, mit dem Kampfpanzer? Einige sagen damit, das ist ein sogenannter Gamechanger. Soweit würde ich nicht gehen. Es ist angesichts der militärischen Situation in der Ukraine aber von großer Bedeutung, dass man eben Air Defense, das ist die Nummer eins, eben auch russische Stellungen zurückdrängt. Das macht man in Kombination mit Schützen- und Kampfpanzern. Und die Zeit, die jetzt verloren gegangen ist, ist deswegen bedauerlich, weil sie natürlich die Soldaten daran ausbilden müssen. Das Material muss verlegt werden, sowas dauert. Das heißt, man hätte heute deutlich weiter sein können, gerade in dem Stellungskampf um Cherson. Aber ich möchte jetzt wirklich nach vorne schauen. Und ich glaube, es ist eine Chance für Deutschland. Man erwartet von uns Führung. Und ich hoffe nicht, dass durch diese sehr schwierige Kommunikation, ich nenne es mal so, der Eindruck international entstanden ist, dass wir eben doch zu den Zögerern und Zauderern gehört. Denn ich höre sehr viel aus dem Umfeld. Und jetzt muss natürlich die Bundesregierung, müssen wir alle unter Beweis stellen, dass dem nicht so ist, sondern dass wir eben auch mutig vorangehen, wenn es darum geht, unterschiedliche Waffensysteme einzusetzen.
Sie wollen nach vorne schauen, aber dennoch, ist Ihnen eigentlich ersichtlich oder hat der Kanzler irgendwann mal erklärt, warum gerade für ihn gerade die Entsendung von Kampfpanzern offenbar eine Schwelle war, die er zu überschreiten zögerte?
Das hat er nie erklärt. Ich glaube, da ist sehr viel Psychologie im Spiel. Auf der anderen Seite ist das eine sehr theoretische Diskussion. Ich habe in der Ukraine mit den Soldaten, mit Zivilgesellschaft, mit Abgeordneten, die in der Rada sitzen, mit denen gesprochen, habt ihr ein Problem, wenn ein deutscher Panzer, Leopard, der Prototyp des deutschen modernen Panzers, habt ihr ein Problem damit? Mit dem Link zur Geschichte, Drittes Reich, deutsche Panzer in der Ukraine, mit diesem schrecklichen Vernichtungskrieg.
Aber ja, eine ganz andere historische Konstellation.
Eine völlig andere historische Konstellation. Und die haben gesagt, das ist eure Geschichte. Im Gegenteil, wir brauchen das Material. aus der ukrainischen Sicht im Gegenteil. Es ist, sofern man Tragödien wieder gut machen kann, kann man natürlich nicht. Aber was für ein Zeichen, 80 Jahre später zu sagen, dass heute ein Kampfpanzer, der in Deutschland hergestellt wird, sozusagen der Heilsbringer ist, nämlich einen Kriegsverlauf zu verändern. Der Panzer ist ein Gerät. Im Panzer sitzen ukrainische Soldaten. Da insofern ist es nur in Anführungszeichen ein Gerät. Also es wird sehr viel rein stilisiert, was wir glauben, was nicht wirklich nötig ist.
Also ein psychologischer Faktor hat da sicherlich auch eine Rolle gespielt bei diesem Zögern des Kanzlers. Er aber deutet dieses Zögern um und sagt, er habe umsichtig gehandelt im Verbund mit den Partnern. Nun gibt es aber die anderen, die sagen, er habe gewaltigen internationalen Flurschaden hinterlassen. Was sagen Sie?
Also natürlich hat er das erklärt, auch im Bundestag als diplomatischen Erfolg, dass ihm das eben von wichtig war. Das nehme ich ihm übrigens auch ab. Ich unterstelle dem Bundeskanzler keine böse Absicht. Trotzdem muss man immer einordnen, was man macht und wie man kommuniziert im internationalen Kontext. Und er hat eben nicht kommuniziert. Denn Sie können natürlich, das meine ich positiv und bei allem Respekt, dass ein Kanzler natürlich eine andere Sichtweise noch mal haben sollte, muss in der Exekutive als wir als Parlamentarier. Aber selbst wenn man sagt, ich habe ein Problem mit dem Panzer als solches, ich möchte, dass ich mache es nur, wenn die Amerikaner an meiner Seite sind, damit klar ist, dass wir an der Stelle nicht das Gefühl vermitteln, wir seien aggressiv. Selbst wenn man das alles akzeptiert, muss man darüber sprechen und es erklären. Sondern es war das große, dröhnende Schweigen. Und das ist so bedauerlich, weil die internationale Gemeinschaft wieder das Gefühl haben könnte, aha, Deutschland ist so mutig vorangegangen, die Rede des Kanzlers Zeitenwende. Wir liefern so viel, wie wir uns haben nie vorstellen können. Wir hatten ja ein Exportverbot in Krisengebiete. Wir machen das alles. Es ist wie im richtigen Leben. Tue Gutes, sprich darüber, erkläre es. Und Kommunikation spielt in diesen Zeiten eine große Rolle. Aber ich möchte wirklich nach vorne schauen. Ich glaube, wir sollten jetzt den Haken dran machen und der internationalen Gemeinschaft klar machen, dass Deutschland verlässlich ist und an der ukrainischen Seite steht. Und die Frage, wie man führt, ja, darüber kann man natürlich lange diskutieren.
Ja, und dennoch, Sie sagen schlecht kommuniziert. Aus den USA hieß es aber auch teilweise brüskiert, weil Washington ja sogar gezwungen war, die Behauptung Berlins zu dementieren. Es habe ein Junktim gegeben zwischen Leopard-Entsendung und den Abrams, von denen tatsächlich aber nur eine symbolische Größe offenbar entsandt wird. Also da ist da nicht doch eher ein Schaden entstanden, der vielleicht auch tiefer geht und der vielleicht auch zeigt, ja, Berlin, Deutschland hat sich immer auf die NATO verlassen können, aber selber sich zum Beispiel für Osteuropa und mit den Verbündeten nicht so engagiert?
Ich hoffe nicht, dass das übrig bleibt. Ich glaube, dass nicht alle begeistert darüber waren, davon gehe ich aus. Ich muss fairerweise sagen, ich sitze natürlich nicht an diesen Tischen, aber es ist eine vertane Gelegenheit gewesen in Rammstein, der neue Verteidigungsminister, wenn er gesagt hätte, wir erlauben den Partnern den Leopard 2 zu senden, wir sortieren uns noch wie viele, wir warten auf die Vereinigten Staaten, wir möchten diese große Koalition, dann hätte jeder gesagt, kann man verstehen. Ich persönlich, meine Kollegen, die Freien Demokraten, haben eine andere Vorstellung von Führung und das bedeutet nicht, nach vorne zu rennen und nicht zu gucken, was hinter einem passiert. Führen heißt natürlich, die Partner mitzunehmen, sie zu animieren, auch ein Stück Vorbild zu sein. Aber darüber kann man trefflich streiten, weil offensichtlich der Begriff zu führen sehr unterschiedlich ausgelegt werden kann und einige Kollegen das offensichtlich anders sehen.
Führen oder mitmachen, Deutschlands Rolle in der Welt. Darum geht es hier im Gespräch mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Frau Strack-Zimmermann, nun hat die militärische Unterstützung durch den Westen und durch andere Demokratien der Welt sich qualitativ und quantitativ seit Februar des letzten Jahres ja enorm gesteigert, sukzessive gesteigert. Ist denn nun nach dem Leopard vor dem Tornado?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich weiß, dass die Diskussion läuft. Als der Leopard jetzt sozusagen als erklärt wurde, dass er geliefert wird, kam aus Kiew der Wunsch, jetzt auch eine Koalition mit entsprechender Luftwaffe aufzubauen. Ich sehe das nicht so. dass dieser Wunsch kommt, das kann ich immer verstehen, weil die Ukraine steht am Rande der Vernichtung und dass da um alles gebeten wird. Ich möchte nur vermeiden, und das sage ich auch im Hinblick auf die veröffentlichte oder ich sag mal auch auf die Pressestruktur in Deutschland. So nach dem Motto, jetzt haben sie sich gefetzt, jetzt haben sie sich gestritten, jetzt kommt doch der Marder und der Leopard, jetzt machen wir einen Haken dran in der Berichterstattung, jetzt wird ein neues Fass aufgemacht. Das geht natürlich nicht.
Aber ja auch von Polen schon aufgemacht. Die haben schon gesagt, wir würden in der NATO Ja dazu sagen.
Ja, die Polen haben, soweit ich weiß, die noch die MiG, also ehemalige sowjetische Flugzeuge. Schauen Sie, der große Unterschied ist, Sie können Panzer verlegen und erfahrene Soldaten, die am Panzer, auch wenn sie andere gefahren haben, ausbilden. Schwierig genug übrigens. Wenn wir Flugzeuge zur Verfügung stellen würden, die wir nicht haben, müssten Sie Piloten in wenigen Wochen unser System zeigen. Völlig ausgeschlossen, finde ich. Wissen Sie, wir reden heute über Dinge, vor denen wir vor einem Jahr hätten wir gedacht, das kann gar nicht sein, über was wir sprechen. Und ich bin keine, die Dinge ausschließt. Aber ich halte das für eine völlig andere Qualität der Auseinandersetzung, weil wenn Flugzeuge eingesetzt werden, wer fliegt sie? Ukraine? Unsere eigenen Leute kommen nicht in Frage, weil wir nicht Kriegspartei sind. Aber wenn ein Fehler an einem Flugzeug gemacht wird, dann bleibt es nicht stehen, dann fällt es runter. Und zudem müssten russische Stellungen auch auf russischem Grund und Boden angegriffen werden, damit die Flugzeuge wiederum geschützt sind. Wissen Sie, ein Luftkampf ist was völlig anderes. Ich glaube, dass der Kampf in der Ukraine, und das können Ihnen Militärs mit Sicherheit noch deutlich besser erklären, ein Kampf der Artillerie ist, ein Kampf der Air Defense. Und für uns übrigens von hoher Relevanz ist, wie stellen wir in Deutschland, in Europa, in der NATO uns in Zukunft auf. Weil dieser Kriegsverlauf lehrt uns ja das, was wir überhaupt nicht mehr für möglich gehalten haben, dass wieder Panzer rollen, dass wieder große Landkämpfe stattfinden, neben diesen schlimmen Cyberangriffen, die übrigens exorbitant hoch sind und nach der Leopard-Entscheidung wieder auch angestiegen sind. Also wir haben ja verschiedene Kriegsschauplätze und dieser Krieg lehrt uns, was für Gefahren auf uns zukommen, das Thema Drohnen, billige Drohnen in Anführungszeichen, die in Schwärmen angreifen, sogenannte Kamikaze-Drohnen, übrigens aus dem Iran geliefert. Das heißt, wir haben völlig neue bzw. alte Bilder oder Kriterien oder also alte dahingehend, dass man nicht mehr glaubte, dass sie kommen, aber auch neue Gefahrenszenarien. Und die Bundesrepublik muss jetzt und heute, und das machen wir auch übrigens in der Bundesregierung, uns klar machen, wie sehen Kriege der Zukunft aus? Wie können wir die verhindern? Und die alte Weisheit, sage ich schon fast, wenn du den Krieg verhindern willst, rüste dich für den Krieg. Das bedeutet auch, dass wir heute uns völlig anders aufstellen müssen und auch die Bundeswehr anders ausstatten müssen über das, was sowieso schon fehlt, massiv jetzt, ich sage das jetzt mal auch so, in Nachbestellungen zu gehen. Denn da wird ja Material auch aus der Bundeswehr rausgezogen, die ja auch für die Verteidigung im Rahmen der NATO erforderlich ist.
Dann werfe ich jetzt mal ganz ketzerisch ein, liegt diese deutsche Aversion gegen die Lieferung von Kampfflugzeugen nicht auch darin begründet, dass die Bundeswehr überhaupt keine hat, die sie noch abgeben kann?
Naja, wir haben eine Flotte von Eurofightern. Wir kaufen gerade den F-35 ein, das modernste Kampfflugzeug der Welt, amerikanischer Bauart. Nein, das ist nicht die Frage, Sie können nicht einfach Flugzeuge weiterreichen, die Piloten in der Ukraine nicht kennen. Und nochmal, das ist eine andere Qualität. Und ich finde, wir sollten uns vor allen Dingen heute und jetzt darauf konzentrieren, die Marder und Leopard fertig vorzubereiten, die ukrainischen Soldaten daran auszubilden und das zu verlegen. Das ist für das Zurückdrängen russischer Stellungen, wie ich gerade sagte, in Cherson, wo es ja seit Wochen nicht vor und zurückgeht, von hoher Relevanz.
Wird die Entsendung dieses modernsten Typ des Leopard, das ist ja der 2A6, der aus den Beständen der Bundeswehr geliefert wird, wird die Bundeswehr dadurch nicht geschwächt?
Ja, das wird sie objektiv. Das Ministerium und die Verteidigungsministerin haben, und das halte ich bei allem Respekt, das ist kein einfacher Job, aber haben es verpasst, unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges, als klar war, dass wir militärisches Material an die Ukraine schicken, sofort eine Bestellung aufzugeben. Und das ist nicht passiert. Das heißt, wir haben jetzt 11 Monate Material abgegeben, Panzerhaubitze, ich sagte es gerade, die ja wieder bestellt werden muss. Und das ist bis dato nicht passiert. Die steht ja nicht im Einkaufsladen und dann fährt man mit dem, nimmt man das Körbchen in die Hand und greift ins Regal und kauft es wieder. Nein, das sind Aufträge an die Industrie. Die Industrie muss die Kapazitäten hochfahren. Das kann jahrelang dauern, bis das wieder uns zugeführt wird. Und ganz konkret Ihre Frage, Leopard 2. Es ist gut, dass der moderne Panzer geliefert wird, der jetzt erforderlich ist, auch zum Schutze der ukrainischen Soldaten dann im Einsatz ist. Aber es muss natürlich sofort Sorge getragen werden, dass die Industrie eben den Leopard 2 der Bundeswehr ergänzt und wieder zur Verfügung stellt.
Kennen Sie denn eigentlich den Grund dafür, warum diese Nachbestellungen nicht erfolgt sind? Und sind Sie über so etwas als Verteidigungsausschuss, als Parlament, werden Sie vom BMVG über die Bestände überhaupt regelmäßig informiert?
Warum das nicht gemacht wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist uns allen schleierhaft. Ich kann es nicht sagen, ich will auch nicht spekulieren. Wenn wir über das Material der Bundeswehr sprechen, über die Abgabe im Detail, was rausgegangen ist, wurden wir informiert. Das Wirtschaftsministerium wird unter grüner Führung, gibt das frei, dieses Material. Dass wir im Detail waren wir alle platt, dass es nicht direkt nachbestellt wurde, weil es in sich so logisch war, dass man immer wieder überrascht ist, dass logische Dinge nicht durchgezogen werden. Das wird jetzt passieren. Der neue Verteidigungsminister hat uns zugesagt, dass sofort das, was rausgeht, auch bestellt wird. Und das tragen wir ja als Koalition auch mit und darüber hinaus auch Teile der Opposition, wenn ich von den Linken und der AfD absehe, tragen wir das ja im großen Konsens mit und das muss jetzt sofort auf den Weg gebracht werden.
Wolfgang Ischinger, der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, hat kürzlich sich für eine Kriegswirtschaft ausgesprochen. Das ist eigentlich ein missverständlicher Begriff in diesem Zusammenhang. Er meint damit, Deutschland solle zusammen mit Verbündeten die europäischen Rüstungshersteller sozusagen koordinieren, damit kriegsbedingt mehr Waffen und Munition produziert werden. Das wäre doch eigentlich auch ein Zeichen von deutscher Führung, wenn man das längst getan hätte.
Ja, das hat man nicht. Also ich räume ein und da bin ich bei Ihnen. Ich halte dieses Wort Kriegswirtschaft, das hat auch Oberst Wüstner, Chef des Bundeswehrverbandes genannt, für ein ausgesprochen unglückliches Wort. Ich weiß, dass man über Sprache streiten kann, aber es geht hier nicht, eine Kriegswirtschaft ist was völlig anderes. Russland ist in der Kriegswirtschaft, heißt, jeder Chip, der möglicherweise in der Waschmaschine verbaut wird, wird jetzt plötzlich für die Herstellung von Munition und Waffen. Also das Wort Kriegswirtschaft ist historisch belegt und ist schlichtweg falsch. Wenn man aber darüber spricht, inhaltlich bin ich bei Herrn Ischinger, nämlich, dass man die Wirtschaft anregt, sich über die Sicherheit der Bundesrepublik Gedanken zu machen. Also ich nenne es Etat, um die äußere Sicherheit zu garantieren. Das ist richtig. Das heißt, es muss sich mit der Industrie an den Tisch gesetzt werden. Das kann man aber erst, wenn man eine Strategie hat. Also was sind die möglichen Gefahrenfelder für die Bundesrepublik, für Europa, für die NATO? Dann setzt man sich hin, was braucht man dann für Material? Dann setzt man eben oder spricht mit der Industrie, wann kann die Industrie was überhaupt liefern. Darf ja nicht vergessen, die Kapazitäten sind im Laufe der 30 Jahre sehr runtergefahren worden, weil der Bedarf ja nicht da war. Übrigens nicht nur in Deutschland, das ist in ganz Europa so. Das ist kein deutsches Phänomen, aber wir sind nun mal hier in Deutschland verantwortlich. Und insofern, ja, die Wirtschaft muss umdenken und vor allen Dingen auch dieses Verhältnis zur Rüstungsindustrie. Ich weiß, das löst bei vielen immer Pickel aus. Es gibt so Industriebereiche, wo die Leute ein extremes Störgefühl haben. Und ich sage das auch mit aller Deutlichkeit. Es ist nicht schön, jeden Tag über Waffen zu sprechen und sich darüber Gedanken zu machen, was muss eingekauft werden. Aber man hofft, dass Tabletten hergestellt werden, dass Medizin hergestellt werden, damit man selber nicht erkrankt oder wenn man erkrankt ist, die richtige Tablette gibt, so muss das militärische Material hergestellt werden. Und da muss man sich mit der Industrie an einen Tisch setzen und auch einfordern, Verträge machen. Das ist in anderen Ländern gang und gäbe. Nur bei uns gibt es da ein seltsames Störgefühl und ich finde, das gehört auch zur Führung dazu, zu sagen, ob Menschen jetzt die Waffenindustrie toll finden oder nicht. Die meisten sind übrigens Industriezweige, Mittelständler, Dual Use, die auch Komponenten herstellen für die Zivilgesellschaft. Zu sagen, so, Gefahr erkannt, Strategie, wie gehen wir damit um, wie können wir verhindern, dass wir je in einen Krieg verwickelt werden. Wir brauchen 1, 2, 3 und das muss bestellt werden.
Es ist nun ein neuer Verteidigungsminister, der die Unterstützung für die Ukraine zu Wege bringen muss. Er muss auch die Zeitenwende in Schwung bringen und die Bundeswehr langfristig fit machen. Was ist nötig? Was muss Boris Pistorius tun?
Ja, er hat ein Riesenberg vor sich, wie alle seine Vorgängerinnen und Vorgänger vor sich. Und er ist natürlich in einem historischen Augenblick Minister geworden. Er muss unglaublich viel tun. Er muss die Frage der Nachbestellung klären. Er muss die Struktur der Bundeswehr angehen, das Beschaffungswesen. Er muss hinterfragt werden, also in die Direktbeschaffung zu gehen, nicht alles auszuschreiben, was übrigens Europa auch zulässt, wenn es um die Sicherheit eines Landes geht. Er muss die Strukturen verschlanken. Die Bundeswehr ist immer noch die von 1990, nur dass wir heute deutlich weniger Soldaten, ist ja noch untertrieben, gern nur noch ein Drittel dessen haben, was wir seinerzeit hatten. Er muss den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, die möglicherweise auch innerhalb der Bundeswehr für, wie soll ich mal sagen, nicht nur Freude auslösen. Er muss die Bundeswehr wieder auf die Füße stellen. Und wir haben sehr viele Generäle, immer noch so viele wie 1990, nur ist die Truppe deutlich kleiner. Das heißt, das muss verändert werden. Die gehen ja auch zum Teil in den Ruhestand. Wir haben sehr viel Teilstreitkräfte, die wieder verschlankt werden müssen. Wir waren mal auf einem ganz guten Weg, neben Cyberheer, Marine und Luftwaffe, eben die Frage der Logistik beziehungsweise der Teilstreitkräfte, Sanität und Streitkräftebasis wieder zu integrieren in die anderen Teilstreitkräfte. Das wurde dann leider von der Großen Koalition 2021 nicht mehr umgesetzt. Und da sind unheimlich viel Beharrungsvermögen ist da. Bundeswehr ist eine Friedensarmee, die sogenannte Friedensdividende hat auf sie eingezahlt. Das heißt, es waren Soldatinnen und Soldaten da, die Mannschaften unglaublich motiviert, junge Offiziere motiviert, aber natürlich auch Menschen, das ist menschlich, die sich da auch eingerichtet haben und sich gar nicht haben mehr vorstellen können, dass das gerade passiert, was passiert. Und deswegen muss unglaublich viel passieren. Boris Pistorius hat unsere volle Unterstützung. Die Soldaten, Soldatinnen warten darauf. Ich weiß das von vielen Gesprächen. Und er muss jetzt richtig den Laden umkrempeln. Und da braucht er Glück. Das gehört dazu. Fortune ist immer ein Faktor. Unsere Unterstützung hat er. Aber er muss sofort anfangen. Und ich traue ihm das zu. Ich kenne ihn von der NATO-Parlamentarischen Versammlung. Er war 10 Jahre Innenminister. Da hat er sich mit der inneren Sicherheit beschäftigen müssen. Hat es mit Polizistinnen und Polizisten zu tun. Also auch mit einer Berufsgruppe, die ihren Kopf hinhält und am Ende sogar ihr Leben einsetzt, um Menschen zu schützen. Also ich habe das Gefühl, dass er richtig Lust darauf hat, vielleicht ein blödes Wort, aber das ist von großer Bedeutung, dass ein Minister es auch machen will. Und daran wird er auch jetzt gemessen werden. Lebt er die Zeitenwende? Bleibt die Zeitenwende ein großes Wort oder leben wir sie, setzen wir sie um und schafft der Minister, die Truppe mitzunehmen?
Frau Strack-Zimmermann, zum Schluss noch mal kurz und knapp. 14 Leopard 2 Panzer für die Ukraine. Hat Deutschland damit Führung bewiesen?
Naja, ich würde mal sagen, es ist eine kollektive Führung. Ich glaube, dass wir deutlich mehr tun könnten. Wir sprechen nicht von mehr Panzern, sondern deutlich mehr Führung übernehmen müsste. Da bleibe ich auch dabei. Es ist ein Glück und wir können dankbar sein, dass man diese Führung erwartet, dass wir diese Chance bekommen haben, Demokraten zu sein, dass die Alliierten uns die Chance gegeben haben nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir heute so leben, wie wir leben. Und wir sollten das zurückgeben, indem wir sagen, wir haben verstanden, wir packen an und wir nehmen die kleineren Staaten, die darauf warten, mit an die Hand. Und letztlich werden wir natürlich nur erfolgreich sein, wenn wir zusammenwirken.
Vielen Dank, Frau Dr. Strack-Zimmermann.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, können Sie nachhören auf der Webseite von rbb24 Inforadio in der Rubrik Debatte. Oder Sie lesen Frau Strack-Zimmermanns Thesen in ihrem neuen Buch Streitbar, was Deutschland jetzt lernen muss. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.